Halleluja. Ich wollte zu Anfang nochmal euch sagen, ich empfinde mich selbst und uns und die Gemeinde Jesu vielleicht insgesamt in Deutschland und Europa, wir sind auf dem Weg, wir sind allerhöchstens in einer Wüstenphase, die ja nicht negativ ist, hatte ich glaube ich hier auch schon mal erwähnt, in einer Phase, in der wir lernen, dass Gott in allem immer mehr als genug ist. Wir sind absolut in einem Lernprozess und ich wollte das auch nochmal aussprechen. Wir strecken uns aus nach dem, was vorne ist, wie Paulus sagt in Philipper 3. Wir vergessen, was da hinten ist und wir sagen ganz ehrlich, nicht, dass wir es schon ergriffen haben, aber wir strecken uns aus nach dem, was vorne ist. Und ich selbst gehe in meinem Leben, gerade was auch körperliche Dinge geht, ich habe dieses Buch mitgebracht, es gibt noch zwei Exemplare, ich habe das vor... Ich glaube, 20 Jahren habe ich angefangen, Schriftstellen zum Thema Heilung zu sammeln. Vor, ich glaube, 10 Jahren ist die erste Ausgabe erschienen. Und ich bin selber immer noch dran und sage, Herr, aber ich möchte das viel mehr erleben. Deine Heilungskraft, deine wunderwirkende Kraft, weil Jesus tut so gerne Wunder. Er wirkt so gerne kraftvoll in unserem Leben. Er rettet, befreit und heilt. Das ist sein Charakter, Jesaja 61. Und das brauchen wir. Und für mich ist immer wieder neu eine Entscheidung und das war auch die Entscheidung dieses Buches und ein geistlicher Kampf zu sagen, Herr, ich lebe mein Leben nicht von meinen Erfahrungen her und ich predige nicht von meinen Erfahrungen her, ich denke nicht von meinen Erfahrungen her, sondern ich predige von deinem Wort her. Von deinem Wort her. Das, was geschrieben steht, das will ich predigen, das will ich lehren und das will ich auch immer mehr erleben und danach will ich mich ausstrecken. Amen. Und ich mache euch Mut, das Gleiche zu tun. Es ist nicht leicht, aber das ist das, was eigentlich in dieser Phase, in dieser Wüstenphase dran ist. Dass du immer wieder in Phasen kommst in deinem Leben, wo deine Umstände sagen, hier gibt es kein Wasser. Ja, das ist Wüstenerlebnis. Ne? Kein Wasser, schon 3 Tage nicht mehr. Herr, siehst du nicht, wir sterben. Ja. Oder kein Fleisch, kein Essen, nicht genug. Oder, oh, eine feindliche Armee kommt, ja, und Mose auf den Berg. Oder, oh, hinter uns ist der Pharao, wir sterben. Also du kommst immer wieder in Situationen, wo das sichtbare Umstände sagen, jetzt ist es aus und vorbei, funktioniert alles nicht. Und genau diese Dinge lässt Gott zu, um dir zu sagen, jetzt möchte ich, dass du lernst und verstehst, ich bin da. Yahweh ist da. Gott ist da und mehr brauchst du nicht. Und das ist dann immer so cool, wenn du diese Stellen dir anschaust. Gott, also stell dir die erste Situation vor, Gott führt sie extra dort an diese Stelle vor das Schilfmeer oder an den Rande des Wassers. Und das ganze Volk wird extra so geführt. Er hätte sie auch irgendwie anders führen können. Und dann kommt hinter ihnen die gesamte Armee des Pharao und alle kriegen die völlige Krise und sagen, es ist vorbei. Und Mose schreit zum Herrn und die erste Frage des Herrn, warum schreist du zu mir? Also so kurz, Moment mal, hast du immer noch nicht verstanden? So, also das ist die Perspektive Gottes, das sehen wir mehrfach in dieser Wüstenphase, dass Gott sagt, wie, was, warum regst du dich auf? Das ist doch hier gerade der Plan, sagt Gott, ja. Und ich wünsche mir, dass wir das auch verstehen, dass wir es lernen, dass wir uns nicht mehr aufregen, sondern dass wir sagen, Herr, ich weiß schon, das ist ja dein Plan. Das ist ja dein Plan. Und manchmal ist das interessant. Ich gehe selber durch eine Phase, ich hatte mittlerweile 3 Bandscheibenvorfälle. Ich habe verschiedene körperliche Symptome, wo das Krankenhaus sagte, lass dich mal 3 Tage einliefern, dass wir dich durchchecken. Und ich sage, nein, das ist nicht, was ich möchte, so in die Hände der Schulmedizin zu kommen, dass ich da gar nie wieder rauskomme, sondern ich möchte echte Wunder erleben. Ich brauche diese Wunder. Und der Herr lässt es zu, über Jahre, dass ich jetzt wieder an den Punkt komme, wo ich seine Wunder wirklich brauche. Ja. Und es ist gut so. Es ist gut so. Und ist doch gut, wenn ich das mal so durchblicken lasse, weil wenn diese Wunder da sind, wir können davon Zeugnis geben. Und ich steige mal mit zwei Schriftstellen ein. Ich will heute über diese Kraft des Gebets, über das Gebet des Glaubens lernen. Und zwar Johannes 16, Vers 24 und Johannes 15, Vers 11. Mit Johannes 16, 24 können wir einsteigen, wo wir einfach direkt sehen, dass Jesus hier etwas sehr, sehr Gutes mit uns vorhat. Er sagt seinen Jüngern, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Die hatten 3 Jahre zugeschaut und jetzt gibt er einen Auftrag, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Das ist eine sehr krasse Aussage. Wir können von hinten anfangen. Jesus möchte, dass unsere Freude völlig sei, vollkommen, vollendete Freude. Er möchte das wirklich, damit ist dieses Wort Finalsatz, er möchte das, das ist das Ziel. Er möchte, dass du vollkommene Freude hast. Sagst, warum Gott, wieso, habe ich doch gar nicht verdient. Nein, hast du nicht verdient. Hast du nicht verdient. Aber so ist unser Gott, der Gott aller Hoffnung, der Gott allen Friedens, der Gott, der sagt, durch Paulus, 2-mal im Philipperbrief, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Euch öfter dasselbe zu schreiben, verdrießt mich nicht. In Kapitel 3 und 4, freut euch. Bitte freut euch. Gott ist ein Gott, der möchte, dass seine Kinder fröhlich sind. Du könntest hunderte Schriftstellen raussuchen aus dem Psalm. Die Gerechten sollen frohlocken und jubeln im Herrn. Er ist unsere Stärke. Okay, und Jesus sagt, wie kann das gehen, dass diese Freude völlig wird? Bittet und ihr werdet empfangen. Und so einfach ist eigentlich das Prinzip von Jesus und das ist so eine echte Lebensaufgabe. Matthäus 7, Verse 7 und 8, so einfach, jeder kennt sie und trotzdem kauen wir drauf rum, als ob das Steine sind. Ja? Er sagt, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. So einfach erklärt Jesus Gebet, er sagt, du bittest einfach und es wird dir gegeben. Du suchst und du wirst finden, du klopfst an und es wird dir geöffnet werden. Und ich finde das immer so krass, wenn man diese Stelle liest und du willst dann so ein Aber nachschieben und sagst, Herr, weißt du nicht, dass irgendwie Gebet manchmal komplizierter ist? Dann sagt er, kannst du ruhig dran machen, wenn du hast Matthäus 7, Vers 7. Achso, oder leuchtet hier nicht. Nee, du musst nochmal draufklicken auf die Folie. Ja, musst nochmal draufkleben, genau. Ja, er sagt das so, bittet, es wird euch gegeben. Und als ob diese Zusage nicht reicht, erklärt er uns nochmal, so für Dummies, ja. Denn jeder Bittende empfängt. Ja, eigentlich hatte er es schon gesagt. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet. Das ist extrem herausfordernd, wenn wir unser Leben, unsere Umstände angucken und sagen, jeder Bittende empfängt und zwar jedes Mal. Herr, meinst du das wirklich? Meinst du das wirklich? Gucken wir mal in Markus 11, Verse 23 und 24, ob Jesus das wirklich so meint, wie es da scheint. Er sagt, jeder einzelne Bittende, wer einfach bittet und anklopft und sucht, der findet auch. Und dem wird auch geöffnet. Das ist so. In Matthäus 7, er kennt die Geschichte, legt er dann noch nach und sagt, ja, guck mal, wie ist das, wenn ein Freund in der Nacht kommt und der bittet unverschämt und er sagt, hey, mach mir auf, ich habe Gäste bekommen, ich brauche ein Brot, hilf mir mal bitte aus. Dann sagt er, ich sag euch, wegen seiner Unverschämtheit, dem wird geöffnet und der wird ihm ein Brot rausbringen. Und dann sagt er Matthäus 7, Vers 11, musst du jetzt nicht aufrufen, du kannst, ich hatte Markus 11, 23 gesagt, genau. Aber in Matthäus 7, Vers 11 legt er noch nach und sagt, denn wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt. Also Jesus ringt förmlich nach Bildern und findet auch welche, um uns zu sagen, wie viel mehr Gott wird jedem Bittenden geben. Amen. Ja, und es ist so krass, wenn wir auf das Wort schauen, wir denken, ja, Gott ist so gut und er ist so einfach und er sagt, bitte, und es wird euch gegeben. Es ist so einfach, es ist so einfach. Und deine Gedanken schweifen ab und sagen, aber. Wir versuchen dieses Aber heute mal so richtig niederzutreten. Amen. Ja, dieses Aber mal so richtig rauszukicken und zu sagen, nein, wir wollen kein Aberglaube, sondern wir wollen Glaube. Amen. Ja, wir wollen nicht an das Aber glauben, sondern wir wollen an Jesus glauben. Amen. Und Jesus hat Worte des ewigen Lebens gesprochen. Und er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und dann kommt Vers 24, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende wird finden und dem Anklopfenden wird aufgetan. Aber ich meine, dass eine Entschiedenheit uns verloren gegangen ist, ein Hunger, eine Leidenschaft ist uns verloren gegangen, die notwendig ist für Gebet. Dass wir nämlich kommen mit dem, was die Bibel Glauben nennt. Amen. Glaube ist, Hebräer 11, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Amen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nicht-Zweifeln. Das heißt, ich komme zum Vater und ich gehe zu dieser Tür und ich klopfe an. Und ganz oft ist es so, dass wir in unserer westlichen, eingeschläferten Art und Weise einmal leise klopfen und dann sagen, naja, wahrscheinlich ist eh gerade keiner zu Hause. Und dann drehen wir uns um und gehen schon wieder. Und Gott sagt, hey, so nicht, so nicht. Du kommst zu der Tür, die Tür ist Jesus, und du klopfst an diese Tür in der Gewissheit, dass er sagte, jeder Bittende empfängt. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Dann klopfst du einmal und wenn die Tür nicht sofort aufgeht, sagst du, ich klopfe nochmal, weil ich weiß eins, diese Tür wird aufgehen. Amen. Amen. Mach das doch ruhig nochmal dran. Hebräer 11, Vers 1, so wichtig, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Das heißt, wenn wir beten, und es ist die notwendige Bedingung für Gebet, und das hat Jesus in Matthäus 7 in Klammern noch nicht gesagt, da sagte er nur, bittet, es wird euch gegeben, sucht, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bitten empfängt. Und du könntest immer sagen, bittet in Klammern im Glauben. Sucht in Klammern in völligem Vertrauen, klopft an in der vollen Gewissheit des Glaubens, dann werdet ihr empfangen. Das ist die notwendige Bedingung. Amen. Und dann funktioniert das Reich Gottes. Hebräer 11, 1 haben wir diese Stelle, die Definition des Glaubens. Und in Hebräer 11, Vers 6, wenn du Vers 6 noch dran machen musst, heißt es, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich gehe mal hier durch, ich habe hier ein Kapitel Heilung durch Gebet. Ja, es sind wirklich viele, viele gute Zusammenstellungen drin. Und was ich immer toll finde, ist, wenn man nach 10 Jahren sein eigenes Buch aufschlägt und sagt, das macht immer noch Sinn. Weil es am Wort Gottes ausgerichtet ist, weil ich nicht meinen eigenen Kram geschrieben habe, sondern da sind fast nur Bibelstellen drin, die so ein bisschen zitiert sind. Diese schwarzen, großen, dicken Stellen, das sind alles Bibelstellen und da habe ich so ein paar Kommentare. Ja? Aber das Wort Gottes ändert sich nicht. Und den ersten Punkt, den ich damals geschrieben habe, Heilung durch Glaube und dann kommt Heilung durch Gebet und dann kommen da notwendige Bedingungen. Bete im Glauben, voller Vertrauen. Voller Vertrauen. Das ist die erste notwendige Bedingung. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Und früher habe ich oft gedacht, Mensch, Gott ist aber ganz schön fies, wenn man so in diesem Kreislauf ist, dass man denkt, ja, der Smith Wigglesworth konnte das vielleicht, der Kenneth Hagin, die hatten das drauf, aber ich, Herr, wie soll ich das denn machen? Für ihn ist es eine notwendige Bedingung. Sag, guck mal, ich bin treu und wahrhaftig. Wenn ich dir gesagt habe, ich bin zu Hause und ich sage zu dir, bitte komm um 13 Uhr zu mir nach Hause. Und ich sage dir zu, und dann klingelst du einmal vorne. Und dann macht keiner auf. Alles, was passiert ist, Buddy kommt nach vorne, unser Hund bellt dich an. Du denkst, ich habe einmal geklingelt, dann sagst du, der Hund, der nervt mich, ich gehe wieder, tschüss. Dann schreibst du mir eine SMS, Christian, du warst ja nicht aufgemacht. Hey, ich war gerade irgendwo im Garten, eine Minute länger warten. Amen. Das heißt, wenn du dich mit jemandem verabredest, der treu ist, der zuverlässig ist, dann gehst du davon aus, der ist zu Hause. Amen. Wenn ich den besuche, dann klingelst du zweimal, dreimal. Du sagst, hey, der hat doch gesagt, der ist da. In der Regel solltest du wenigstens ein bisschen dranbleiben. Ich glaube, viel mehr erwartet Gott gar nicht von uns. Der erwartet nur, dass wir glauben, dass er nicht lügt. Mehr nicht. Der erwartet tatsächlich, du könntest sagen, ist ja ganz schön frech. Gott, du glaubst jetzt wirklich, ich soll glauben, dass du nicht lügst? Er sagt, ja, das ist Minimum, Minimumbedingung, dass du glaubst, dass ich kein Lügner bin. Wenn ich was sage, dann tue ich es auch. Wenn du mal drüber nachdenkst, sagst du, ja, unter dem kann Gott es nicht machen. Weil wenn du jetzt kommst und sagst, Herr, ich komme in voller Demut und jetzt möchte ich dich mal bitten, ich weiß ja nicht genau, ob du tun kannst, was ich dich bitte. Sagt er, wovon redest du? Was jetzt, Moment, komm mal runter von deinem religiösen Ding. Lass uns Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 6 und 7 anschauen. Dort sagt es das Neue Testament ganz klar und es ist durchgängig ein roter Faden, so einer der Verse, die man gerne überliest. Da steht in Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 6, er bitte aber im Glauben, notwendige Bedingung, ohne irgend zu zweifeln. Gott sagt, wenn wir beten, alles, um was ihr betet und bittet, alles, ja. Auch da, ich habe früher Ausnahmen gemacht. Ich habe früher gedacht, naja, da gibt es diese Art von Gebet und diese Art von Gebet und dann gibt es auch noch das Gebet des Glaubens. Das ist die ganz hohe Schule. Ne? Kennst du? Also wir haben so unser Gebetstreffen, da beten wir ein bisschen ohne Glauben oder mit weniger Glauben. Wir machen halt Fürbitte oder Worship, Anbetung. Und dann gibt es so die Cracks, die haben das Gebet des Glaubens. Jesus sagt, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Das heißt, Gott ist ein Gott des Glaubens und er möchte, dass wir im Glauben lernen zu agieren, im Vertrauen. Er möchte uns Vertrauen beibringen. Der Glaube schaut nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Amen. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von den Zusagen Gottes, von dem, was Gott uns zugesagt hat. Amen. Das ist das Wort, das ist seine Verheißung, das ist seine klare Ansage, dass er sagt, wenn du das tust, werde ich das tun. Und das hier habe ich dir versprochen. Er bitte im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Amen. Der Herr hat es klar gesagt, durch Jakobus hier nochmal ganz deutlich, du brauchst nicht denken, dass es funktioniert ohne Glauben. Ich sehe gerade hier ein Bild, was ich so gerne für Glauben nehme. Ich gucke mal, ob diese Glühbirnen funktionieren. Schaut mal. In dem Moment, wo die Verbindung hergestellt ist, fließt der Strom. Ja. Und Es muss sitzen. Und jetzt stell dir jemanden vor, der sagt, hey, das ist eine ganz tolle Lichterkette, du musst die bloß in die Steckdose stecken, dann leuchtet die. Und dann sagst du, das ist aber gemein. Also solche krassen, eingeengten Bedingungen hier zu stellen. Ja? Also jetzt auch noch in die Steckdose stecken. Ich möchte, dass die so leuchtet. Ein bisschen Licht könntest du wenigstens rüberbringen. Das Krasse finde ich beim Glauben, dass Gott sagt, in dem Moment, wenn der Strom fließt, dann ja. Und wenn dieser Stecker nicht in der Steckdose ist, dann geht gar nichts. Das ist, was Jakobus 1, Vers 7 sagt. Es geht dann einfach mal gar nichts. Es funktioniert nicht. Ja? Und ich sehe, ich hatte vor 2, 3 Wochen hatte ich im Mandelzweig einen Gottesdienst und da hatte ich einen kleinen Jungen vorgerufen und hat gesagt, versuch mal die Lampe wieder zum Leuchten zu bringen. Ich habe mich oft gefragt, Herr, wie ist das mit dem Glauben, dieses Gebet des Glaubens? Es muss doch funktionieren. Wie funktioniert es? Immer wieder dann rumgerätst und denke, es gibt sogar mehr Bedingungen als nur den einen Stecker. Es scheint so ein bisschen zu sein, dass es ein kleines wenig komplizierter ist für uns. So ein bisschen wie mit so einer Anlage. Du sitzt da manchmal da und sagst, steck doch alles. Wo ist denn nun der Haken? Ja, angeschaltet. Es gibt so 2, 3, 4 Komponenten, die zusammengehen müssen. Als ein Beispiel gebe ich, eine Komponente ist zum Beispiel tatsächlich Demut. Demut ist eine weitere notwendige Bedingung für das Gebet, die man so gerne und so leicht ablesen kann. Die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, wenn du in einer selbstgerechten, hochmütigen Haltung kommst und du magst quasi das Einmaleins des Glaubens beherrschen und du sagst, ja, ich habe doch die Predigt von Christian gehört und so und jetzt krempel ich mal die Ärmel hoch und jetzt mache ich das genauso. Wenn da Stolz und Hochmut, Unabhängigkeit von Gott in deinem Herzen ist, dann ist das eine weitere Bedingung, die nicht funktioniert. Ja, es gibt ein paar Dinge, die wir beachten müssen und die wir lernen wollen und lernen werden. Und wir sind in der Lage, sie zu lernen. Und ich glaube, also das ist da andererseits ermutigend für mich, wenn ich an so ein Keyboard denke und an so eine Soundanlage. Wenn du das schon mal gemacht hast, weißt du, wovon du redest. Vielleicht hast du zu Hause deinen Fernseher mal versucht anzuschließen, irgendwas. Es gibt diese Momente, wo du mit der Technik da sitzt und du starrst da drauf und du denkst, ich habe doch alles eingeschaltet. Kennt ihr diesen Moment? Es leuchtet doch. Warum kommt da nichts? Ja? Hast du, also wenn du mit Technik irgendwie öfter mal was zu tun hast, dann kennst du irgendwo diesen Moment, gerade wenn du ein großes Mischpult hast. Es gibt so Mischpult, ich frage mich manchmal, wir haben eins im Mandelsberg, ein Mischpult, so ein großes Mischpult, die bauen das immer wieder. Und dann gibt es so diesen Panik oder diesen Break-Schalter, dann gibt es so einen ganz kleinen Knopf, der macht alles tot. Da haben die sich gedacht, du hast so eine große Veranstaltung und wenn dann die Pause ist, dann willst du nicht alle Schalter einzeln runterfahren, dann drückst du nur dieses kleine Knöpfchen. Ne? Aber wenn du den nicht findest, ist alles tot. Ja, alles tot. Es ist nur dieser kleine Break, heißt der bei uns. Ja, es ist dieses kleine Knöpfchen. Und dann gibt es noch diese Mute-Schalter, ne, dass irgendein Kanal runtergeht. Also es gibt so viel Kram. Ne? Und du sitzt da und guckst. Aber die positive Seite ist, du weißt, es liegt nicht am Strom. Ja, also normalerweise, wenn das Gerät heil ist, da muss es eine Lösung geben. Ne? Und du sitzt dann da und sagst, es muss die Lösung geben, es muss die Lösung geben. Mir ist es eigentlich bisher eigentlich immer gelungen, soweit ich zurückdenke, dass du irgendwann, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich gehe nochmal, Kabel 1 steckt hier. Und wenn du das zurückverfolgst, irgendwann sagst du, das ist es. Und so soll es mit unserem Glauben auch sein, mit unserem Gebet. Jesus möchte, dass wir auf dieses Level kommen, dass wir sagen, das ist ganz normal. Ich bitte und es wird mir gegeben. Ich suche und finde. Ich klopfe an, es wird mir geöffnet. Es ist für mich ganz normal, zum Vater zu gehen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude völlig sei. Amen. Er möchte, dass wir bitten, dass wir empfangen und unsere Freude völlig sei. Er möchte, dass wir bitten und empfangen, dass unsere Freude völlig sei. Amen. Und das, nicht nur diese eine Stelle, Johannes 15, 11 hatte ich vorhin gesagt, haben wir noch nicht angeschaut. Sollten wir nochmal anschauen, da sagt er nochmal zu seinen Jüngern, dies, was ich gerade eben gesagt habe, habe ich zu euch geredet, damit eure Freude völlig sei. Ja, hat diese Formulierung zweimal, guck mal, das ist krass. Damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig sei. Er möchte das. Das heißt, er hat nicht ein Leben von 99% keine Gebetserhörung geplant. Ja, so ab und zu. Und ich sage ganz ehrlich, also deswegen sage ich, wir sind da noch in der Wüstenphase. Ich möchte noch erleben, dass ich in der absoluten Regel, wenn jemand krank ist, rufe die Ältesten, die mögen über ihn beten, ihn mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Das ist Normalität gewesen. Amen. Jerusalem, sie brachten von überall her die Kranken, die alle geheilt wurden. Das ist ein Zeichen der Gemeinde Jesu. dass die Leute krank waren und die haben die hergebracht und die haben gebetet und die wurden gesund. Amen. Und das wird auch kommen, wenn jeder Einzelne, wenn wir gelernt haben, was das Gebet des Glaubens, einfaches Gebet ist, kindlich zu beten, wie Jesus gesagt hat. Dies habe ich zu euch geredet. Jetzt schauen wir mal, was hat er denn geredet? Johannes 15, Vers 7 und 8. Was hat er denn eigentlich geredet? Er hat gerade geredet darüber, dass wir in ihm sind und er in uns und seine Worte in uns bleiben und wir in ihm bleiben. Und wenn dem so ist, dann hat er gesagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Das ist eine weitere so krasse Verheißung. Er sagt, ihr werdet bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. So klar und deutlich. Und dann sagt er danach, dies habe ich geredet, damit meine Freude in euch sei. Ich möchte euch jetzt mal kurz erzählen, ich habe ein paar Mal in meinem Leben das erlebt, so mit wirklich überwältigender Freude. Und es war nötig, dass aus mein natürlicher Verstand, meine natürliche Gesinnung wirklich in die Ebene des Geistes rüberkam. Ein Wunder, was ich erlebt habe, das war 1995, warte mal, im Februar 95 haben wir uns verlobt und im September 95 haben wir geheiratet. Und in diesem Sommer ist unglaublich viel passiert in unserem Leben. Wir waren in der Mongolei, wir haben starke Erweckung erlebt, unsere Verlobungszeit, die Hochzeit. Und parallel passierte etwas mit meinem Körper, nämlich ich hatte am linken Fußballen ein Hühnerauge. Die Geschichte erzähle ich hier auch drin, vielleicht habt ihr sie auch schon mal gehört. Aber es ist so ein sichtbares Zeichen. Dieses Hühnerauge hat wehgetan und hat genervt. Hat einfach genervt. Also habe ich gebetet, Herr, das Hühnerauge hat hier keinen Raum. Weg. Und das Resultat meines Gebetes war, aus einem Hühnerauge wurden zwei. Dann hatte ich zwei Hühneraugen. Also habe ich weiter gebetet. Also nichts da. Teufel, du bist besiegt. Und es ist kein Witz, am Ende des Jahres 1995 hatte ich 12 Hühneraugen an einem linken Fußballen. 12, fast der gesamte Ballen, so eine große Fläche war mit Hühneraugen. Und die waren, das war so, dass jeder Schritt, ich das gemerkt habe und es piekte und es tat weh und es nervte richtig, ja. Es nervte richtig und es wurde immer mehr zu so einem Gebetskampf. Und dann weiß ich, da war dieser Tag, wo ich meine Eltern in Lichterfelde besuchen ging und ich saß im Bus, fuhr damals mit dem Bus hin, in dem Doppelstockbus irgendwo da Walter-Schreiber-Platz oder so die Ecke. Und dann guckte ich aus dem Fenster und mein Blick fiel auf ein großes Schild, da stand medizinische Fußpflege und ich dachte, ja, sowas bräuchte ich wohl mal. Sowas bräuchte ich wohl mal. So ein großes Kreuz. Und ich sagte, Herr, willst du mir damit was sagen? Und dann war ich bei meinen Eltern, hab die besucht, irgendwie 3-4 Stunden später fuhr ich wieder zurück, saß wieder in dem Bus, war wieder am Beten, weil das echt nervte und fuhr wieder daran vorbei und wieder fiel mein Blick darauf und ich sagte, hey, das kann doch nicht wahr sein. Es muss doch hier eine Lösung geben. Und irgendwie war die Entscheidung in meinem Herzen nochmal, also ich werde es jetzt nochmal versuchen. Ich werde morgen früh aufstehen, ich werde um 6 Uhr aufstehen und dann werde ich so lange beten, bis der Herr mir hier eine klare Antwort gibt, bis er mich berührt und mich heilt. Irgendwie nach diesem Dreivierteljahr, ja, von Wegstrecke und diesem Hin und Her, also es war ja schon ermüdend, kam ich an den Punkt, wo ich sagte, so jetzt noch einmal, wir hauen jetzt hier rein. Das kann nicht sein, ich werde den Herrn suchen und ich werde ihn finden. Und so habe ich es gemacht. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden. Es war ja Ende des Jahres, ja, muss irgendwie kurz vor Silvester gewesen, weiß nicht mehr wann. Bin aufgestanden, 6 Uhr morgens und bin in das Wohnzimmer mit Gitarre und habe gebetet und Gott angebetet und habe gesagt, Danksagung, Lobpreis und so weiter, Jesus, nur du und wichtig. Und ich weiß nicht mehr wann, ich glaube nach einer Dreiviertelstunde, aber es war diese Entschiedenheit da, es war dieser Hunger da. Und dann kam ein Moment, wo ich im Geist den Eindruck hatte, Jesus steht vor mir, ich habe ihn nicht gesehen, aber es war eine Präsenz. Ich konnte es wahrnehmen, er war auch schon vorher da wahrscheinlich. Aber dann konnte ich es wahrnehmen. Mein Herz hatte sich geöffnet, wie du es sagst. Und ich hatte das Gefühl, er steht vor mir. Und er sagte nur einen Satz: Du bist geheilt. Aber der Unterschied, und das ist das Krasse, was mich seither bewegt, der Unterschied war, dass als ich diesen Satz hörte, mein Herz mit hundertprozentigem Glauben reagierte. Der Satz steht ja eigentlich in der Bibel: Durch seine Striemen seid ihr geheilt. Der ist ja eigentlich nicht so die Neuigkeit. Aber er wurde in die Gegenwart hineingeholt in diesem Moment. Er sagte einfach nur: Du bist geheilt. Und es traf mein Herz und ich wusste, er hat gesprochen, er kann nicht lügen. Er sagt: Du bist geheilt, also bin ich geheilt. Ja. Und heute stehe ich staunend und sagte: Herr, so einfach muss es sein, so einfach ist es eigentlich. Gebetet, er sagt: Du bist geheilt. Und ich sage: Amen, genau so ist es. Und in mir war Glaube, war Gewissheit. Alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Das ist auch irgendwie ein Geschenk. Glaube ist aus Gott geboren. Wir können es nicht selber machen, aber auch heute Morgen, wir strecken uns wieder danach aus. Amen. Weil Glaube kommt auch aus dem Hören des Wortes. Wir öffnen uns dem. Wir sagen: Herr, wir wollen das. Wir brauchen das. Bitte wirke es in uns. Und wir wollen auf sein Level kommen. Amen. Ich habe dort erlebt, das kam in mein Herz rein, das Wort: Du bist geheilt. Und es hat in mir Glaube gewirkt, es hat in mir Freude gewirkt, es war begeisternd. Ich wusste, das ist es, das ist die Wahrheit. Und dann habe ich ein bisschen weiter gebetet und war ja völlig begeistert vom Herrn. Ich bin geheilt, Halleluja, ich bin geheilt. Und dann kam so der Gedanke irgendwann, als meine Zeit da so zu Ende ging, jetzt werde ich mal duschen gehen. Und dann kam das erste Mal der Gedanke des Zweifels: Was mache ich, wenn ich jetzt unter die Dusche gehe und die Hühneraugen sind noch da? Was mache ich, wenn ich die noch sehen kann? War der Gedanke. Und dann dachte ich, da etwas in mir war so stark, dass ich dachte: Das ist völlig egal, was ich sehe. Vollkommen egal, weil das, was ich hier gerade erlebt habe, ist die Wahrheit. Und das war so stark und so klar, dass ich wusste: Macht nichts, du gehst jetzt in die Dusche und das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, wie jetzt dein Fuß aussieht. Du weißt, dass du weißt, dass du geheilt bist. Und ich ging in die Dusche und tatsächlich, die Hühneraugen waren scheinbar noch da. Und dann ging es noch weiter, dass wir, genau, das muss Neujahr gewesen sein, weil wir haben dann den Neujahrsgottesdienst in der Gemeinde auf dem Weg besucht. Damals, 1995. Wir waren ja nicht in der Gemeinde Mitglied, aber wir haben ihn besucht. Und da machte Wolfert einen Aufruf: So, wir wollen doch mal das neue Jahr starten und wir wollen viele Wunder erleben. Kommen doch mal 3-4 Leute nach vorne, die ein echtes Wunder erlebt haben. Und das Krasse war, der sagt das und der Heilige Geist fängt mein Herz an zu pochen und Gott sagt: Du musst nach vorne gehen, du musst nach vorne gehen. Und ich sagte: Herr, bin ich nicht dann ein Lügner, wenn diese Hühneraugen noch sichtbar sind? Und er sagte: Nein, du bist kein Lügner. Das ist die Wahrheit, du bist geheilt, habe ich doch gesagt. Es war so krass, dass wie als wenn du ein ganz krasses prophetisches Wort hast. Ich dachte, ich muss nach vorne gehen. Ich gehe nach vorne, 3-4 Leute vor mir, komme ans Mikrofon, erzähle die Story von den Hühneraugen, von dem Gebet und von dem Wort. Ich sage mal ganz ehrlich, ich glaube, die anderen Leute, vielleicht der ein oder andere wird Zweifel gehabt haben, naja, das kann ja jeder sagen. Aber während ich das sage, kommt der Heilige Geist so krass auf mich, dass ich fast betrunken bin im Heiligen Geist. Ich stehe da und sage: Der Herr sagt, du bist geheilt. Und dann ging ich unter die Dusche und ich weiß, dass ich geheilt bin. Und es ist so krass. Und eine Freude, ich sage mal, wenn Freude völlig sein kann, die war da. Völlige Freude, eingetaucht in die Atmosphäre des Himmels, als ob der gesamte Himmel sagt: genau so, so geht das, so geht das. Du sprichst das aus und ich bestätige das. 7 Tage später waren alle 12 Hühneraugen weg. Die sind einfach rausgewachsen aus dem Fuß und bis heute, sag ich mal, glaube ich und weiß ich, dass der Moment, wo die quasi diese Kraft der Hühneraugen abgestorben ist, war dieser Moment des Gebets, wo ich empfangen habe: Du bist geheilt. Und ich weiß bis heute, dass jede Krankheit, auch Krebs, jede Krankheit kann genauso geheilt werden, weil Es ist kein Unterschied. Hätte ich jetzt, weiß ich nicht, ein gebrochenes Bein gehabt, das hätte sich genauso angefühlt. Ja? Das geht nicht um das Ausmaß, ne? Weil 12 Hühneraugen können dich auch extrem nerven. Das ist nicht der Punkt, wie groß die Krankheit. Aber dieses Empfangen, ne, wo ich einmal erlebt habe, so funktioniert es und dann bleibst du dabei. Und was ich auch so toll finde bei diesem Zeugnis ist, es war für mich nicht schwer, das festzuhalten. Das will ich auch nochmal sagen. Weil wir haben viele, viele andere Erlebnisse gehabt, wo du versuchst, selber zu bekennen, selber festzuhalten, zu machen und zu tun. Und du krampfst dich ab und am Ende funktioniert es nicht. Und davon rede ich heute hier nicht. Amen. Ich rede nicht davon, dass du krampfhaft irgendwas bekennst und die ganze Zeit dir versuchst einzureden, ich bin geheilt durch seine Wunden, ich bin geheilt. Ich habe das auch echt aufgegeben die letzten 20 Jahre. Das nervt, das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Sondern dieser Glaube, der aus Gott geboren ist, der von Gott geschenkt ist, der real ist. Ja? Dieser Glaube, den Gott uns auch zum Beispiel zum Thema Sündenvergebung, wenn du es hast, dann hast du es. Wenn du weißt, ich bin sein Kind, ich bin von neuem geboren. Weißt du? Ja, erklär mal, wieso? Beweise. Ich weiß es nicht, ich weiß es nur, dass ich es weiß. Es ist doch krass, Gott kann sowas machen. Das heißt, ich bin sein Kind. Beweise, Magda, warum? So, woher weißt du das? Da ist ein Wissen, da ist ein Zeugnis. Ne? Und ich weiß, wenn du echtes Vertrauen hast, dem Glaubenden ist alles möglich. Und wenn wir uns Jesus anschauen, der stand vor dem Grab von Lazarus und er hat nicht gesagt, ich muss noch mal kurz mich warm beten. Jetzt muss ich mich noch mal so richtig warm beten, damit ich dann auch so richtig im Glauben stark bin. Er stand und sagte, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Ja? Ich weiß. Nur um der umstehenden Leute bin, bete ich jetzt nochmal und sage, Lazarus, komm mal raus. Ja? Und er spricht das aus. Aber da war diese volle Gewissheit des Glaubens. Und die war auch in ihm, als 5000 Menschen kein Brot hatten. Volle Gewissheit des Glaubens. Und es ist möglich, dass wir das auch bekommen. Und ich gebe euch jetzt noch mal ein paar Punkte Anteil, die ich hier so zusammengeschrieben habe. Bete im Glauben, das heißt voller Vertrauen, erste Bedingung. Ja. Was können wir dazu tun? Wir können uns bewusst machen, wie unser Stand vor Gott ist. Du kannst dir nochmal neu bewusst machen, wenn du jetzt im Vertrauen beten willst, ich stehe heilig, tadellos und unsträflich vor Gott. Kolosser 1, 22, Hebräer 10, 22. Ich sage das einfach mal so auch für die Aufnahme oder dass ihr es einfach so mitschreibt. Du machst dir bewusst, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, du lässt dich jetzt nicht von Verdammnis, Anklage, schlechten Gewissen abhalten, nach dem Motto, ja, Gott ist gerade nicht so gut auf dich zu sprechen, sondern du sagst Jakobus 1, 5, er macht keine Vorwürfe und gibt allen gerne, die ihn bitten. Amen. Und dann machst du dir als zweites bewusst, mein Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Das ist kraftvoll. Jeder Bittende empfängt. Hier passiert jetzt definitiv etwas, wenn ich bete. Amen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir uns nicht mehr darauf einlassen, dass wir so rumeiern. Ja? Dass wir so rumeiern, ich bete mal, ich gucke mal, weil das ist in der charismatischen Szene echt beliebt geworden. Wir beten so viel, wir machen so viele Worte. Wir sind ziemlich oft im Plappern wie die Heiden unterwegs, sage ich mal. Ne? Ja, ehrlich. Ne, wir packen jemand die Hände auf und sagen, mach, tu Herr, komm, segne ihn. Und hinterher sagt er, ja, alles noch schlimmer geworden als vorher. Und du sagst, naja, komm, ja, so ist das Leben. Nein. Ja. Nee, wir müssen da hinkommen, dass wir sagen, ein Gebet und da geschieht auch was. Amen. Etwas geschieht da. Das ist Glaube. Mein Gebet vermag viel. Drittens, wenn ich im Glauben bete, ich weiß, dass Gott mich hört. Der ist nicht gerade auf Toilette gegangen, wie die hier bei Elia, ne? Er ist nicht gerade weg und du denkst, ja, hoffentlich hat er es gehört. Schriftstelle dazu, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14 und 15. Wenn wir etwas gemäß seines Willens bitten, so wissen wir, dass er uns hört. Wir wissen, dass er uns hört. Und ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt beim Gebet des Glaubens, dass du nicht so das Gefühl hast, du kannst dir verschiedene Dinge dir vorstellen. Du kannst vorstellen, da ist der Thron Gottes, da oben ist der Vater, dann die 24 Ältesten, vier lebendige Wesen, eine riesige Menge und irgendwo unter den Millionen stehst du und schnippst mit dem Finger und sagst, Papa, Papa, kleine Frage, könntest du mein Gebet vielleicht auch erhören? Und du bist dir aber nicht sicher, ob dieser ganze Trubel, das Lied, was die gerade angestimmt haben, ja, der Vater hat gerade gehört, würdig, würdig ist der Herr. Und du sagst, keine Ahnung, ob das wirklich durchgedrungen ist. Ja, kann sein. Also er meint es zwar gut, Gott meint es gut mit mir, aber da sind ja so viele Leute, die was von ihm wollen. Nein, die Zuversicht ist, dass er uns hört. Das heißt, wir müssen an einen Punkt kommen, stelle ich immer wieder fest, wo du merkst, ich bin hier gerade persönlich mit Gott. Ob du dir nun vorstellst, ich sitze auf seinem Schoß, ob du dir vorstellst, ich sitze an seiner Tafel, an der Tafel des Königs, ob du dir vorstellst oder auch erlebst, ich bin direkt vor Jesus. Damals bei dieser Heilung hatte ich den Eindruck im Geist, Jesus steht direkt vor mir. Ja. Aber du musst diesen Punkt haben, wo du sagst, er, der Allmächtige, hat mich tatsächlich gehört. Und dann kommt der nächste Vers, wenn du Vers weiterklickst. Wenn wir etwas gemäß seines Willens bitten, ja, und dann, wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Ich habe mir diesen Vers oft versucht, so vorzustellen, dass Gott seinen Willen in der Bibel kundgetan hat. Und die Bibel ist quasi wie eine Speisekarte in dem Sinne. Tatsächlich, aber dass Gott sagt, okay, in meinem himmlischen Restaurant bestimmte Dinge, die sage ich dir zu, andere nicht. Er sagt nicht jedem seiner Kinder zu, dass er mit einem Mercedes 500 durch die Gegend fährt. Ja? Aber bestimmte Dinge sagt er zu und wir müssen lernen, was sagt er uns. Was hat er uns wirklich zugesagt und was nicht? Ja, ist gar nicht so trivial, finde ich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts von was? Nichts von allem Wesentlichen. Was ist wesentlich? Ne? Mir wird nichts mangeln von all dem, was Gott möchte, dass ich habe. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel studieren, dass tatsächlich Gesundheit ein Teil davon ist. Das ist nicht, das sage ich nicht, weil ich, weiß ich nicht, so ein toller Wohlstandsevangelist bin. Ich sage das, weil ich das Wort rauf und runter studiert habe und ich finde keine Ausnahme. Es tut mir richtig leid. Ist es wirklich so? Ich habe letztens mit einem Arzt einen ganzen Abend verbracht, der mit mir diskutieren wollte und sagte, ich will dich vom Wohlstandsevangelium abbringen. Sag ich, Ich gehe völlig mit, dass die Bibel davor warnt, sie warnt davor, dass wir reich werden wollen, finanziellen Besitz danach zu trachten. Das ist eine massive Warnung im Wort Gottes. Ist gefährlich. Wohlstandsevangelium in diesem Sinne, absolut gefährlich, wenn Leute dir sagen, streck dich aus danach, Gott will, dass du reich wirst, du sollst möglichst viel Geld haben, trachte danach, reich zu werden. Völliger Schwachsinn. Sogar eine Warnung, weil die Liebe zum Geld eine Wurzel allen Bösen ist. Aber für mich ist Krankheit, das Thema Krankheit ist auf einem ganz anderen Blatt oder einem anderen Buch sogar geschrieben, Psalm 103, Vers 3, vielleicht kannst du den auch nochmal dran machen, da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann wird genannt, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Und wir stellen fest, dass die Bibel besonders in Jesaja 53, Vers 4 und 5, das Opfer Jesu Christi, wenn du diese Stelle siehst, werden Sünde und Krankheit, werden komplett nebeneinander gepackt, gehören direkt zusammen. Wenn du dir die Geschichte von dem Gelähmten anschaust, siehst du richtig, wie Jesus Sünde und Krankheit ganz bildlich zusammenknüpft und sagt, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und sei geheilt. Damit ihr aber wisst, dass ich auch Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. Die haben gedacht, Sünden vergeben ist schwerer. Das kann nur Gott. Wunder tun können manche. Ja? Und Jesus sagt, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich Sünden vergeben kann. Das war damals für die Juden noch viel großartiger. Und dann sagt er, das ist ja klein, steh auf, sei geheilt, damit ihr wisst, dass ich das andere auch kann. Sünden vergeben. Da sehen wir diese Verknüpfung, wenn du Jesaja 54, Vers 4 und 5 dran machst, sehen wir nochmal, dass das Opfer Jesu, wo prophezeit wird, Jesaja 53, Verse 4 und 5, das Opfer am Kreuz, oder hunderte Jahre vorher, wurde mehrfach diese zwei betont. Und du kannst Hebräisch rauf und runter studieren. Du wirst feststellen, es ist nicht legitim, dieses Wort Krankheit nur so zu vergeistlichen. Ist nicht legitim. Da steht, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, das sind körperliche Schmerzen. Er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen, das ist das Thema Sünde, willen, zerschlagen um unserer Sünde willen, zweimal Sünde, Vergehen. Amen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Also hier haben wir das Thema Heilung in Vers 5 am Ende, Streben und Heilung. Und da oben haben wir Schmerzen, die er auf sich geladen hat, und Leiden, körperliche Leiden. Jetzt sagst du, naja, das könnte man ja, kann man übertragend deuten. Lass uns mal anschauen, wie Matthäus in Evangelium Kapitel 8, Matthäus 8, Vers 17, wie er das gedeutet hat. Einfach nur gucken, was sagt die Bibel. Einfach gucken, was sagt die Bibel. Matthäus 8, Vers 17. Vielleicht gehst du nochmal einen Vers zurück, Vers 16. Da steht, als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Das war einer der ersten Tage in seinem Dienst, nachdem er aus der Wüste kam, und er war dann in Kapernaum, meine ich, da bei Petrus im Haus der Schwiegermutter des Petrus. Er heilte alle Leidenden. Matthäus 8 fängt damit an, dass der Aussätzige kommt und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und er streckt seine Hand aus und sagt, ich will, ich will. Und jetzt steht da, er heilte alle Leidenden. Und dann sagt Matthäus in Vers 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Er selbst nahm unsere Schwachheit und trug unsere Krankheiten. Diese Prophezeiung. Amen. Und das ist, was Jesus gemacht hat. Er sagt, ich möchte, dass ihr wisst, dass eine Prophezeiung in mir erfüllt worden ist. Was ist die Prophezeiung? Ich habe eure Sünde und eure Krankheit genommen. Psalm 103, Vers 3. Ja, das ist das, wie gesagt, ich würde gerne sagen, Herr, das muss doch einfacher gehen oder wir können das verlagern. Aber er hat es runtergeholt. Er hat das Reich Gottes runtergeholt und hat gesagt, dann ist es doch in eurer Mitte, wenn die Dämonen ausfahren und die Kranken geheilt werden. Und dann sendet er seine Jünger aus und sagt, geht hin, heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Dann sagt er, geht hin in alle Welt, Markus 16, ne? dieser Befehl. Diese Zeichen werden folgen, Dämonen werden sie austreiben, Kranken werden sie die Hände auflegen. Die Bibel ist voll davon. Und Jesus ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und das ist ein Aspekt, ich war jetzt dabei, weil wir in 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, darauf kam ich. Es ist so wichtig, dass wir die Speisekarte des Vaters studieren und herausfinden, was ist sein Wille. Amen. Und ich glaube, dass wir noch viel, viel entschiedener werden können, wenn wir herausgefunden haben, was ist sein Wille. Zum Beispiel auch mit dem Thema Errettung. Es ist nicht sein Wille, dass jemand verloren geht, sondern dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich glaube, es gibt Länder, ich hörte von Brasilianern in erweckten Gemeinden, die viel aggressiver und viel entschiedener sagen, so, du hast dich bekehrt, jetzt beten wir für deine ganze Verwandtschaft. Bum, 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 bum. Und die bekehren sich dann alle. Die bekehren sich wirklich, sagen, wir fasten, wir beten, wir machen jetzt eine Kampagne. Und so gehen die Leute und die Familien durch und sagen, Gott will, dass die gerettet werden. Teufel, du nimmst deine Finger weg. Und die sind so entschieden. Ja? Und das Bild ist für mich, wenn wir etwas nach seinem Willen beten, dann wissen wir, dass er uns hört. Und ich hatte mal das Bild, stell dir vor, du bist in einem italienischen Restaurant, ist nicht böse gemeint vom Koch, aber wenn du jetzt sagst, ich hätte gern zweimal Sushi, dann guckt dich der Italiener, nochmal, Prego, was, Pizza, Pasta, was willst du von mir? Nein, Sushi, nee, sie sind im falschen Restaurant. Es gibt bestimmte Dinge, so ist das mit dem gemäß seines Willens bitten. Gott hat eine große Speisekarte, er hat viele Verheißungen gegeben und er sagt, wenn du gemäß dem, was du auf der Speisekarte bittest, und so hat der Herr mir zum Beispiel gezeigt, Sprachengebet, er will, dass seine Kinder diese Geistesgabe haben. Ja? Beim Sprachengebet habe ich so gelernt, wenn du kühn bist, und wenn du weißt, dass der Vater es dir geben will und wenn du weißt, dass er dich hört, dann kannst du ganz einfache Schritte gehen. Du sagst, okay, ich bete im Glauben und ich empfange und dann danke ich dem Herrn und dann habe ich das und dann nehme ich das. Geht eigentlich ganz einfach. Können wir mit Heilung auch lernen? Können wir, wenn wir entschieden beten, wir können das lernen. Okay, das war jetzt schon viel. Sorry. Das ist ein begeisterndes Thema. Wir müssen es da reingraben. Ich mache noch ganz kurz den Abschluss. Wir beten im Glauben. Wir wissen, dass Gott uns hört. Wir müssen nicht betteln, sondern wir packen nur Geschenke aus. Und das heißt, wir verbinden unser Gebet mit Danksagung. Das ist ganz wichtig. Das ist ein zweiter Aspekt. Zweite notwendige Bedingung. Glaube heißt auch Danksagung. Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen in Gebet und Flehen eure Gebete mit eure Anliegen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist ein weiteres Ding, dass wir sagen, Danksagung ist wie eine Briefmarke auf unserem Gebet. Das finde ich ein schönes Bild. Du hast einen Brief geschrieben, du hast ihm Vertrauen vorgebracht, dein Gebet. Du vertraust dem Herrn und dann fängst du an und sagst, danke Herr, alles, um was ich auch bete und bitte, ich glaube, dass ich empfangen habe. Und ich sage euch ganz ehrlich, warum habe ich seit so vielen Jahren diese Probleme? Ich bin der Meinung, wenn ich klarer und entschiedener darin gewesen wäre, zu sagen, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Durch deine Striemen bin ich geheilt. Ich schaue nicht auf das Sichtbare. Mancher Kampf ist ein bisschen leichter, die Hühneraugen. Und neue Bandscheiben kriegen ist vielleicht für meinen natürlichen Verstand noch ein bisschen unlogischer. Ja? Ist so. Im Natürlichen denke ich, ja, das ist irgendwie größer und schwerer, das Wunder. Ja? Ist leider so. Irgendwie sagst du, wach doch auf, er ist Gott. Er ist Gott. Aber ich meine, erkannst du haben, dass der Punkt der ist, dass Jesus sagt, alles, um was du betest und bittest, du hast gebeten. Aber manchmal gibt es eine Phase, wo das Thema Geduld kommt. Gott lässt manchmal eine Phase der Geduld zu, die kann ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre sein, weil sein Zeitmaß nicht das gleiche ist, gibt Geduld. Und in dieser Zeit sollen wir eigentlich einfach danken. Amen. Wir sollen danken und sollen nicht das Wort loslassen. Und das ist nicht ganz leicht, würde ich mal sagen. Das ist nicht ganz leicht. Also was ich gemacht habe, ist, dass ich so im Wechsel alle drei Monate immer mal wieder irgendjemanden gebeten habe, wieder neu für mich zu beten. Und immer wieder betet jemand für mich. Und ich kann euch eins versprechen, es haben schon bestimmt 100 Leute für meinen Rücken gebetet. Aber es ist nicht wesentlich besser geworden. Und mittlerweile, so lange habe ich gebraucht, es ist Gnade für euch da. Ich dokter seit 10 Jahren damit rum, obwohl ich dieses Buch geschrieben habe. Also ich bin nicht besser als ihr. Aber ich habe noch Hoffnung für mich. Amen. Ich habe noch Hoffnung, und ich komme jetzt in eine Phase, wo ich eben sage, Herr, es muss so aussehen, dass ich sage, Herr, du sagst die Wahrheit. Und den Schritt, den ich gehen kann, ist, dass ich nicht mehr das loslasse. Ja. Ich sage mal in Klammern, es mag Dinge in unserem Leben geben, wo das Reich Gottes nicht jetzt, sondern später in der Fülle sichtbar wird. Es ist keine Frage, dass wir nicht in der absoluten Vollkommenheit hier auf der Erde leben in jedem Bereich. Aber wir können uns danach ausstrecken. Und wenn ihr eins mit mir seid, wir können in Deutschland mehr Heilungen gebrauchen. Seid ihr damit eins? Wir können alle mehr Wunder gebrauchen. Wir reden jetzt hier nicht davon, so sei doch nicht so frech, du willst hier ständig nur noch Wunder abgreifen. Nee, ab und zu mal eins, weißt du? Also, Herr, mehr, mehr. Danach dürfen wir uns mit Fug und Recht ausstrecken, dass mehr Wunder zu seiner Ehre geschehen. Amen. Amen. Ja, da machen wir Schluss jetzt. Vielleicht bringe ich irgendwie noch einen Teil 2 oder sowas. Aber so, für mich habe ich jedenfalls rausgezogen, Herr, ich möchte mehr in dem Leben, dass wenn ich bete, ich ganz klar entschieden bin, ich vertraue dir, ich vertraue deinem Wort und halte dann daran fest und sage, okay, alles, um was ich gebetet habe, ich glaube, dass ich empfangen habe und jetzt wandle ich daran und halte das fest. Amen? Amen. Komm, machen wir noch ein Schlussgebet? Ja? Ja, komm, wir stehen auf. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, Herr, über wahres Gebet. Halleluja. Herr, ich danke dir. Ich danke dir und ich bete, dass du in uns dein Wort noch klarer, noch schärfer machst und es wirken lässt, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja. Und wir wollen uns heute abwenden von allen halbherzigen und zweifelnden Gebeten, Herr. Herr, wir wollen uns davon abwenden und wollen uns deinem Wort zuwenden und sagen, Herr, ja, ein Zweifler denke nicht, dass er was vom Herrn empfange. Wir wollen nicht zweifeln, sondern glauben. Und wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir wie Gläubige leben dürfen, dass wir wie Gläubige handeln dürfen. Halleluja, Halleluja. Und wir legen jetzt ab allen Unglauben. Wir legen ab alles Ungläubige, Verhalten, ungläubiges Reden in dem Namen Jesus. Halleluja. Lass uns den Heiligen Geist um Hilfe bitten, dass er uns hilft. Halleluja, Robo, alle unsere Gewohnheiten, Halleluja, abzulegen, wo wir uns ungläubige Gewohnheiten so durchgehen lassen. Halleluja, Jesus, Halleluja. Halleluja, wir wollen zu dieser Einfachheit des kindlichen Glaubens zurückkommen, Herr. Halleluja, dir zu vertrauen, weil du ein guter Papa bist und weil du nicht lügen kannst, Herr. Halleluja, 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 du kannst gar nicht lügen, du meinst es gut mit uns, du gibst uns gerne. Halleluja, und wir kommen zu dir, Papa. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr, Halleluja. Halleluja, du erhörst so gerne Gebete des Glaubens. Halleluja, danke, Vater. Halleluja, Halleluja. Was kommt jetzt als nächstes? Noch ein Lied? Ja? Ja?